Einen wunderschönen Nachmittag hier auf den Magdeburger Developer Days. Freut mich, dass ihr alle gekommen seid zu einer Stunde C-Sharp 7. Mein Name ist Rainer Stroppeck. Ich bin zum zweiten Mal hier in Magdeburg. Freut mich, dass ich wieder hier sein darf. Und letztes Jahr hatte ich ja schon einen kurzen Vortrag zum Thema, was gibt es Neues im Bereich C-Sharp. Da spielte C-Sharp 6 noch eine große Rolle und wir haben ein klein wenig in die Zukunft geschaut, was C-Sharp 7 so bringen wird. Heute können wir das Ganze schon etwas mehr aus der Brille der Rückschau machen. Was ist mit Visual Studio 2017 gekommen? Und ich würde gerne die nächsten 60 Minuten mit euch gemeinsam einige dieser Features von C-Sharp betrachten. Allerdings werden wir es so machen, dass wir nicht einfach die Syntax-Varianten herunterbeten und dann hoffentlich alle auswendig können und wieder nach Hause gehen, sondern wir werden versuchen, dass wir zumindest bei ein paar, bei den interessanteren Sprachneuerungen ein wenig hinter die Kulissen schauen. Wir werden uns ein wenig den Roslyn Syntax Tree ansehen, wir werden ein wenig disassemblieren, Intermediate Language lesen, wir werden ein wenig Performance evaluieren und das Ganze machen wir natürlich auf Basis von .NET Core. Zur Umgebung, ich habe bei mir hier einen Windows 10 Rechner mit neuestem Update. Ich verwende hier die Visual Studio Preview Version. Ich höre immer wieder, dass das noch nicht ganz so bekannt ist, dass es die gibt. Wer weiß denn, dass es parallel zum offiziellen und releaseden Visual Studio 2017 auch eine Preview-Version, dass die herausgekommen ist? Kennt das? Wer kennt das? Viel zu wenige. Das kann man parallel installieren. Das ist eine zweite Variante von Visual Studio 2017 und das ist so quasi ein Fast Ring für alle Developer und ihr bekommt dann die Features früher. Könnt natürlich parallel euer produktives 2017er installieren. Das heißt, wenn irgendwas nicht klappt, habt ihr immer noch das Sicherheitsnetz, das ihr zurückkommt. Da kann ich euch nur motivieren, das zu tun. Es gibt eine Menge an Besonderheiten, an neuen Features beziehungsweise auch Plugins, wie beispielsweise, wenn ihr Python programmiert, dann könnt ihr gleich das mit dem neuen, mit der Pre-Release, mit der Preview programmieren. Das gibt es zum Beispiel mit der RTM noch nicht. Kleiner Hinweis am Beginn. Und damit starten wir. Wir starten mit einem Sprachfeature in C-Sharp 7, das sehr unspektakulär ist. Es ist einigermaßen praktisch, aber es ist, wie gesagt, unspektakulär. Es sind die sogenannten Outvars. Da zeige ich euch einfach fertig geschriebenen Code. Da werden wir nicht viel analysieren. Wir könnten, aber es ist furchtbar langweilig. Ihr seht schon, worum es geht. Die wichtigste Anwendung dieser Outvars sind die Try-XXX-Patterns. Ihr kennt dieses Pattern sicher aus dem .NET-Framework. Es gibt irgendwelche Methoden, zum Beispiel Parse, die tun was und werfen eine Exception, wenn ein Fehler auftritt. Und dann gibt es meistens irgendwelche Schwestermethoden, die haben vorne dran das Präfix try und das bedeutet, sie werfen keine Exception, sondern geben Boolean zurück und das Ergebnis liefern sie als out-Parameter. Und dieser out-Parameter, den müssen wir vorher immer deklarieren. Und genau das ist es, was uns C-Sharp 7 jetzt abnimmt. Wir können in einer Zeile schreiben out-var. Dieses outvar deklariert die Variable number, sie steht uns dann zur Verfügung und wir können darauf zugreifen und damit arbeiten. Nichts wahnsinnig Übertriebenes, wir könnten uns jetzt den Disassembler anwerfen und uns den IL-Code ansehen und ihr werdet feststellen, dass diese beiden Syntax-Varianten, die oben und die unten, exakt den gleichen IL-Code produzieren. Dann eine Frage. Natürlich. Ja, das ist, ein Lambda ist auch nichts anderes als eine Funktion. Ja, ja, das klappt, wenn du möchtest. Also wie gesagt, das funktioniert super. Was auch funktioniert, man kann da hinten dran gleich mit dieser Number arbeiten, also das ist eine praktische Angelegenheit. Um genau zu sein, C-Sharp bietet uns hier an dieser Stelle sogar eine kleine Hilfe an. Wenn wir die annehmen, auf diese Glühbirne draufklicken, dann seht ihr, dass Visual Studio automatisch das umwandelt in ein Out-Int. Und wenn wir jetzt noch ein wenig Liebe reinstecken, dann können wir aus dem Int wahr machen und dann sind wir beim gleichen Feature. Nichts Besonderes, nichts Großartiges. Macht den Code ein wenig kürzer, ein wenig lesbarer. Haken drunter, haben wir gesehen und können wir ab jetzt so schreiben. Lasst mich kurz in meine Notizen schauen, was denn das zweite Feature war, was ich... Genau. Das zweite Feature ist jetzt schon ein etwas interessanteres und da werden wir auch ein bisschen Zeit damit verbringen, etwas hinter die Kulissen zu schauen. Was wir hier drinnen haben, sind sogenannte Tupel. Lasst mich das hier mal zuklappen und wir werden uns diesen ersten Teil hier ansehen. Das ist so eine typische Funktion, wie ihr sie heute wahrscheinlich häufig schreiben werdet. Analyze without params. Was macht diese Methode? Diese Methode geht davon aus, dass es irgendwelche Numbers gibt, das sind Zahlen von 1 bis 5, und diese zu zugegebenermaßen recht einfache Methode, soll nichts anderes tun als Summe und Anzahl ermitteln. Wir haben also die Situation, dass eine Methode nicht ein Ergebnis zurückliefert, sondern mehrere Ergebnisse. Das können wir tun, indem wir Out-Variablen verwenden, die kennen wir. Wir können aber, wenn es mehr werden oder wenn es komplexer wird, natürlich auch einen eigenen Typ generieren, eine eigene Klasse beispielsweise. Aber das ist langweilig. Eine Klasse müssen wir dokumentieren, das ist ein eigenes Source-Code-File, den müssen wir am Leben erhalten. Es ist irgendwie ziemlich viel Overhead dafür, dass eine Funktion einfach zwei Werte zurückgeben soll. Und aus diesem Grund gibt es jetzt schon seit längerer Zeit den Datentyp Tupel. Ja? Der Datentyp Tupel, wie wir hier sehen, ermöglicht uns, dass wir in einer generischen Form, ihr seht hier int, die beiden Ergebnisse zurückgeben, seht ihr hier, nichts Besonderes, ist eine ganz normale Framework-Funktion, und dann können wir von außerhalb darauf zugreifen, indem wir an dieser Stelle auf Item 1 und Item 2 zugreifen. Der Haken an der Sache ist, dass sich kein Mensch mehr, wenn das etwas längerer und komplexer Code ist, kein Mensch daran erinnern kann, ob Item 1 jetzt die Summe oder die Anzahl war. Und das ist einfach eine klassische Fehlerquelle. So wollen wir doch eigentlich nicht programmieren. Das war die Schlussfolgerung. Die meisten von euch haben wahrscheinlich Tupel nicht verwendet, weil ja, der Code wird sehr unlesbar dadurch. Man hat doch dann wieder eine eigene Klasse gebaut. Und genau an dieser Stelle setzen jetzt die neuen Tupel an. Die neue Tupel-Funktionalität seht ihr hier in der markierten Zeile Code. Was ihr hier seht, ist, dass jetzt plötzlich als Return-Typ etwas vollkommen Neues zurückkommt. Etwas zurückkommt, wo zwei Variablen inklusive einem semantischen Namen zurückkommen. Das ist ein Tupel, eine Zeile mit mehreren Spalten. Und das Ergebnis hier auf der rechten Seite wird ebenfalls in runde Klammern eingeschlossen. Und das tut jetzt nichts anderes, als dass an dieser Stelle der erste Wert ja natürlich dem ersten Element hier in unserem Tupel zugewiesen wird. Und das Besondere an der Stelle ist, dass wir nicht nur, wie es früher schon möglich war, mit Item 1 und Item 2 drauf zugreifen können, sondern wir können jetzt mit Sum und Count drauf zugreifen. Wie geht das? Wie macht das der Compiler? Nummer 1, damit die Sache funktioniert, müsst ihr eine DLL referenzieren, ein Assembly. Ihr braucht eine Package Reference, ein NuGet Package, um genau zu sein. Ihr müsst ein NuGet Package referenzieren namens System.ValueTupel. System.ValueTupel deutet schon an, um was es sich bei diesem Tupel handelt. Es ist kein Reference Type, es ist ein Value Type, es ist eine Struct, um genau zu sein. Das heißt, im Hintergrund wandelt der C-Sharp Compiler das, was wir hier drinnen sehen, eigentlich um in eine Instanz vom Typ ValueTuple. Ja, das ist es, was zurückkommt. Was er aber zusätzlich noch kann, und das ist ein reines Compiler-Feature, das hat nichts mit dem Framework zu tun. Das NuGet-Package bringt also die Klasse bzw. Struktur ValueTuple. Der Compiler ist so schlau, dass er hier im Syntax-Tree diesen Elementen von unserem ValueTuple einen semantischen Namen zuordnet. Wie macht er das jetzt? Schauen wir mal auf die Finger und schauen uns an, was da im Hintergrund passiert. Zu diesem Zweck nehme ich mir hier mein Tupel-Demo raus, gehe hier in den Ordner, ganz bewusst in den Release-Ordner und kopiere mir an der Stelle den Pfad, wo meine DLL liegt. Das ist eine .NET Core DLL in diesem Fall und ich öffne meinen DN-Spy, meinen .NET-Spy. Und hier öffne ich mit diesem Disassembler genau dieses Tupel-Demo. Da klicken wir jetzt mal rein und suchen uns im Program die Methode, die heißt hier drinnen Analyze und gibt ein Tupel zurück. Schauen wir mal, ob das der richtige ist. Ja genau, da haben wir schon genau das, was ich euch zeigen wollte. Achtet bitte, ich zoome ein wenig rein. Hier, das ist eine solche Methode. Achtet bitte darauf hier. Ihr seht hier, dass der Compiler unserer Methode, ohne dass wir es tun, es ist ein Compiler-Generated Attribute, der gibt dieser Methode automatisch ein Attribut oben drüber und dieses Attribut heißt Tupel Element Names Attribute. Das ist ein Attribut, das über unserer Methode drüber steht, ohne dass wir es schreiben müssen. Das ist es, was der C-Sharp Compiler macht. Und da drinnen finden wir jetzt ein klein wenig String-Data. Das gehen wir mal davon aus, dass das zum Beispiel ASCII ist. Kopieren wir uns das in die Zwischenablage und nehmen wir uns irgendein Tool, wird es im Internet schon geben, Hex to ASCII, ja, das verwende ich offenbar öfter, gleich ganz oben und da pasten wir den ganzen Spaß hier mal rein. Okay, und versuchen wir es zu konvertieren. Und hier seht ihr schon, was unser Compiler hier oben in diese in dieses Attribut reinschreibt, nämlich Sum und Count. Das heißt, was der C-Sharp-Compiler hier aus dieser Methode eigentlich macht, aus dieser Analyze, ist eine Funktion, die Value-Tupel zurückgibt. Allerdings packt er ein Attribut über diese Funktion, wo dann nachgelesen werden kann, Tools können nachlesen, wie denn die semantischen Namen von Item 1 und Item 2 lauten. Visual Studio oder auch andere Tools, andere Editoren sind jetzt in der Lage, wenn sie diese DLL bekommen, dass sie diese DLL mit Reflection laden, reinschauen auf das Attribut und dadurch können sie IntelliSense bieten. Natürlich, wenn ich den Quellcode habe, dann kann mir das Roslyn auch sagen. Auch das können wir uns kurz ansehen. Roslyn versteht das wunderbar. Wenn wir hier den Syntax Visualizer von Roslyn dazu nehmen, lasst mich den mal hier auf die linke Seite packen und dann klicke ich hier rein, dann werdet ihr hier auf der linken Seite sehen, dass wir im Roslyn Syntax Tree das Tupel-Element finden. Das ist das hier, das IntCount. Und da drinnen gibt es jetzt auch einen Identifier und dieser Identifier müsste dann auch, ja genau, da ist er, Count heißen. Das heißt, Roslyn muss ja, das ist der C-Sharp-Compiler, verstehen, dass es hier einen semantischen Namen für dieses Tupel-Element gibt. Nur, das hilft Visual Studio nicht allzu viel weiter, wenn er nur das Assembly oder ein NuGet-Package bekommt. Da braucht er auch etwas im IL-Code. Und im IL-Code sehen wir eben hier dieses Tuple Element Names Attribute, das über diese Methode drüber geschrieben wird. Okay? Nachvollziehbar? Ja? Innerhalb der gleichen Methode ist es ein leichtes, denn da habe ich immer den Quellcode zur Hand. Da kann ich immer Roslyn fragen und sagen, was ist denn der Name von dem Ding? Aber wenn man über NuGet Packages oder DLL spricht, dann brauchen wir genauso ein Attribut, das die Grenze des Quellcodes quasi überspringen kann. Man kann mit dem Zeugs noch eine ganze Menge mehr machen. Man kann es erstens mal casten, wie ihr seht. Ich kann tatsächlich beweisen, dass es sich um ein Value-Tupel handelt, indem ich dieses Ding einfach caste und dann habe ich auch wieder ein Value-Tupel. Ja, das ist irgendwie logisch. Ich habe euch ja gerade erzählt, dass der Compiler keine Magie hier macht, sondern er verwendet im Hintergrund einfach diese Struct. Ich kann ein paar andere Dinge auch noch machen. Ich kann, wenn ich will, auf der linken Seite die Namen weglassen, dann habe ich wieder nur Item 1, Item 2. Macht keinen Sinn, tut es nicht. Die ganze Idee von Value-Tuple ist, dass ich diesen Elementen einen Namen gebe, sonst brauche ich ja den ganzen Spaß eigentlich. Ja, vielleicht brauche ich ihn doch, wenn ich irgendwo nicht einen Reference-Type will, sondern tatsächlich eine Struktur, weil zwei Integers in einer Struktur vielleicht in einem gewissen Szenario mir hilft, dass ich Speicher spare, dass ich ein Objekt weniger in den Garbage-Collector reinlege. Kann schon sein, dass Value-Tuple für sich allein genommen auch Sinn macht, aber das sind Edge-Cases. Diese Variante, wo ihr hier einen Namen vorgibt, ist eigentlich die, die empfohlen ist. So soll es sein. Was sehr praktisch ist, ist die umgekehrte Seite. Wenn ich nämlich eine Funktion konsumiere, die selbst wieder einzelnen Zugriff, vielleicht sogar nur auf einen Teil der Elemente braucht, ich brauche aus welchem Grund auch immer die Variablen einzeln getrennt im Zugriff, dann kann ich hier auf der linken Seite eine Dekonstruktion durchführen. Dekonstruktion bedeutet, dass im entstehenden Code automatisch die einzelnen Elemente des Value-Tupel, die zurückkommen, auf diese hier markierten lokalen Variablen zugewiesen wird. Ich habe jetzt ganz normale lokale Variablen und muss nicht mehr indirekt durch Zugriff auf einen Member der Struktur auf diese Elemente zugreifen, sondern ich habe jetzt meine eigene lokale Variable. Kann manchmal ganz praktisch sein, beziehungsweise kann eventuell den Code lesbarer machen. Man kann diese Tupel auch als Literale schreiben und dadurch eigentlich gleich eine Instanz von Value-Tupel erstellen und diese Instanz von Value-Tupel auch sofort initialisieren. Das sieht dann so aus, ich kann an dieser Stelle wieder die Namen vorgeben und auf der linken Seite spezifiziere ich den Typ. Das kann ich mit ausdrücklichem Typ machen, aber auch var ist so schlau, dass er weiterhin Type Inference beherrscht. Das heißt, er schaut auf die rechte Seite und ermittelt aufgrund des Ausdrucks, der hier rechts steht, dass hier ein Tupel, also ein Value-Type mit entsprechendem Attribut, plus zwei Integers, weil wir hier Konstanten drinnen haben, dass er das hier bauen muss. Man, bitte, hier gibt es eine Frage. Das habe ich jetzt akustisch noch nicht verstanden. Überall. Ihr seht das etwas weiter unten. Wir kommen sowieso jetzt dazu. Was du siehst, hier habe ich nur ein paar Beispiele reingegeben. Functions unterstützen das. Tasks unterstützen das. Generische Klassen unterstützen das. Da hast du schon so ein Interface, ein generisches Interface, das hier drinnen ein Tupel hat. Diese Fragen sind eigentlich recht einfach beantwortet. Es ist keine Magie, die hier stattfindet. Es ist am Ende des Tages eine Struktur, die heißt Value-Tupel. Die Magie macht hier nur Visual Studio für IntelliSense. Das macht eigentlich das Heavy Lifting. Der Rest ist eine ganz normale Struktur. Ich wiederhole die Frage, wird man die Out-Parameter in Zukunft nicht mehr verwenden? Du kannst ohne weiteres weiterhin Out-Parameter verwenden. Du hast ein weiteres Stilmittel. Du hast in diesem Fall, und da gebe ich dir schon recht, ein Stilmittel, das aus meiner Sicht auch sehr ausdrucksstark ist. Da hast du vollkommen recht. Nur manchmal, es kommt ganz drauf an. Mein Tipp ist hier immer, wenn es mehrere Sprachmöglichkeiten gibt, wie man in C# etwas schreibt. Ein typisches Beispiel, Inline-If. Wenn ich jetzt fragen würde, wer liebt Inline-If, also Fragezeichen, Doppelpunkt, und dann fragen würde, wer hasst Inline-If, dann würde ich wahrscheinlich das Publikum locker in zwei Teile teilen. Oder var ist so eine Sache. Wer liebt var und wer schreibt unbedingt lieber den Typ hin? Also das tue ich jetzt nicht, sonst würde ich hier zwei Hälften aufeinander losgehen sehen und es würden plötzlich Freundschaften zerbrechen oder Schlimmeres. Ist mir schon klar, dass das immer schwierig ist, da kommt auch der Stil rein. Mir ist nur wichtig, wenn ihr C# schreibt, denkt dran, das ist so, wie wenn ihr ein Buch oder einen Artikel schreibt. Ihr schreibt den Code nicht für euch. Ihr schreibt den Code für die Entwicklerin oder den Entwickler, der später diesen Code mal lesen, verstehen und warten muss. Das heißt, ich muss mir immer die Frage stellen, erst in zweiter Linie, was ist schneller, spare ich mir hier ein Nanosekündchen oder nicht? Viel wichtiger ist mir, ist es lesbar? Was ist in diesem konkreten Fall die lesbarere, verständlichere Option? Und vor diesem Hintergrund kann es schon mal sein, dass du mal den Out-Parameter bevorzugt und mal die Tupel bevorzugt. Das kommt ganz drauf. Okay, auch mit Link funktioniert das wunderbar. Hier seht ihr ein solches Beispiel. Ich werde nicht allzu lang darauf eingehen. Ich glaube, es ist selbsterklärend. Wir haben hier eine Lambda, die als Ergebnis dieser Lambda innerhalb des Link-Queries ein Tupel zurückgibt. Ein Tupel, das einerseits n hoch 2 und die Quadratwurzel von n zurückgibt. Ja, nichts Besonderes, funktioniert wunderbar. Eine Besonderheit, die es noch gibt, seht ihr hier unten und ich mache es recht kurz, denn ich glaube, das werdet ihr ziemlich selten brauchen. Manchmal ist es vielleicht ganz nützlich, aber ich denke, das wird wirklich selten vorkommen. Das sind sogenannte Dekonstruktorfunktionen. Bitte nicht verwechseln mit dem Destruktor oder Finalizer. Der Dekonstruktor ist dazu da, dass ich so etwas schreiben kann. Seht ihr das da oben? X und Y sind zwei ganz normale lokale Variablen. Und ich möchte gerne in diesem Fall die Instanz einer Klasse, ein Objekt, zerlegen. Nur die Frage ist, wie? Was von dieser Klasse kommt in den ersten Parameter und was kommt in den zweiten Parameter? Antwort: Genau das wird bestimmt durch den Dekonstruktor. Deconstruct, das ist das Wort, auf das ihr hier schauen müsst. Der hat hier zwei Out-Parameter und zerlegt sein eigenes Objekt, sein Inneres, in diese zwei Out-Parameter. Und die Logik ist die, dass der C#-Compiler diesen Out-Parameter dieser lokalen Variable zuweist und diesen Out-Parameter dieser lokalen Variable. Es geht um die Reihenfolge, nicht um die Namen der Parameter. Okay? Braucht man selten, zugegebenermaßen, aber vielleicht hilft es euch irgendwo. Ich werde nicht im Detail darauf eingehen. Viel wichtiger ist mir, dass ihr von diesem Beispiel, von den Tupeln, mitnehmt, dass es ValueType gibt und dass automatisch ein Compiler-Generated Attribute vom C#-Compiler in euren C#-Code, in euren IL-Code eingebaut wird, damit diese semantischen Namen nach dem Kompilieren, wenn ihr die DLL jemandem gebt, nicht verloren gehen. Das ist das, was mir wirklich wichtig ist, dass ihr mitnehmt. Schön. Das waren die Tupels. Nützlich? Revolutionär. Funktionär, der Code sieht dann schon etwas anders aus und man muss sich daran gewöhnen, dass hier jetzt plötzlich Typen daherkommen, die aus mehreren Elementen bestehen und einen Namen haben. Machen wir zwischendurch wieder was Einfaches, bevor wir zu etwas Komplizierteren gehen. RefReturns. RefReturns kann man, ich hoffe zumindest, mit diesen paar Zeilen hier am besten erklären. Finde ich zumindest. Also mir gelingt es meistens so. Was ich hier gemacht habe, ist, ich habe mir ein Tic-Tac-Toe-Board erstellt. Ein Tic-Tac-Toe-Board in diesem Fall bestehend aus einem Character Array. 3x3 Elemente, also 9 Elemente. Ich bin hierher gegangen und habe gesagt, 9x underscore 2 Character Array kommen 3x3 Elemente, also 9 Elemente zurück. Und dann bitte ich euch, spezielle Aufmerksamkeit dieser Methode hier zu widmen. GetElement habe ich sie genannt. Und achtet auf dieses kleine Schlüsselwort hier vorne. Dieses Schlüsselwort, dieses RefReturn-Schlüsselwort, sorgt dafür, dass nicht der ValueType einfach rauskopiert wird, sondern er sorgt dafür, dass ein Pointer auf das entsprechende Element, in diesem Fall das Element eines Arrays, zurückgegeben wird. Eine Referenz auf ein Element innerhalb des Arrays. Das heißt, ich kann in der nächsten Zeile nicht nur lesend auf die Kopie dieses Elements zugreifen, sondern ich kann tatsächlich schreibend auf dieses eine Index-Element zugreifen. In diesem Fall habe ich mir eine Methode gebaut, die als Business-Logik die Index-Berechnung beinhaltet. Nicht wahnsinnig schwierig, wir haben 3 Zeilen, 3 Spalten, das heißt, wir nehmen y mal 3 plus x, ist ja ganz klar. Und durch dieses ref hier am Ende und dieses ref hier beim return wird eben tatsächlich eine Referenz zurückgegeben. Wollt ihr sehen, was hinter den Kulissen passiert? Na, ich auf jeden Fall. Und nachdem ihr in meiner Session seid, habt ihr keine Wahl. So, save open. So, da gehen wir rein in unser RefReturns, schauen hier ins Bin, ins Release und machen mal das RefReturns auf. Das ist diese Geschichte her. Und wenn alles gut geht, dann müsste ich hier drinnen, was haben wir denn hier? Das ist mein GetElement. Schauen wir in das GetElement rein. So, und wenn ich da ein wenig reinzoome, dann finden wir hier das Return-Statement. Und davor steht eine IL-Instruktion, die zum Glück, haben wir ein nützliches Tool hier, dann muss ich wieder raus zoomen, dann seht ihr es hier. Ich lese euch vor, was hier steht, falls ihr es hinten nicht lesen könnt. Loads the address of the array element at the specified array index onto the top of the evaluation stack as type managed pointer. Das heißt, was wir zurückbekommen, ist tatsächlich einen managed pointer auf den Character im Array und können im nächsten Schritt auf diesen managed pointer tatsächlich schreiben. Das ist das Besondere von RefReturns. Okay? Das klappt nicht nur mit Indizes, das klappt genauso gut mit kleinen Methoden. Ich habe hier noch eine kleine Hilfsmethode reingegeben. In diesem Fall, ob sie jetzt sehr sinnvoll ist oder nicht, darüber lässt sich wunderbar streiten, aber ich habe sie mal demonstrationsmäßig reingegeben. Hier seht ihr, dass 2 DateTime-Objekte als Parameter bei Reference übergeben werden. Und achtet darauf, dass sie auch wieder bei Reference zurückgegeben werden. Nachvollziehbar? Ja? Auf diese Art und Weise gebe ich tatsächlich eine Referenz auf das entsprechende Ding zurück und könnte es wieder beschreiben. Ja. Über die Sinnhaftigkeit, über die Anwendungsfälle lässt sich hier diskutieren, aber ich denke, gerade solche Elemente, wo ich irgendein Array, eine Datenstruktur habe, wo ich nach außen quasi eine Deep Reference zurückgeben will, ist etwas, was doch hin und wieder vorkommen könnte. Okay? Das sind RefReturns. Werdet ihr das jeden Tag brauchen? Definitiv nicht. Also wenn ich vergleichen würde, so diese Outvars, die werde ich wahrscheinlich jeden Tag verwenden. Tuples, ja, vielleicht jeden zweiten Tag, die werden trotzdem ziemlich häufig vorkommen in meinem Code. RefReturns? Eher selten. Next one. Pattern Matching. Pattern Matching ist eine meiner persönlichen Lieblingsfunktionen. Diese Pattern Matchings kann man, glaube ich, hier an diesem Codebeispiel ganz gut zeigen und erklären, was dieses Ding tut. Was wir hier sehen, ist ganz klassisch ein Stückchen Code. Stellt euch folgende Situation vor. Ihr schreibt eine Methode, die bekommt irgendeinen Parameter, in diesem Fall ein Object. Ja, okay, in der Zeile 18 seht ihr hier oben, in unserem Fall wissen wir, dass dieses Object ein String ist. Aber nichtsdestotrotz, aus Sicht der Methode CheckClassic, wissen wir es nicht. Jetzt müssen wir prüfen, ist dieses Ding ein String? Und wenn es ein String ist, möchte ich auf den Wert zugreifen. Der Klassiker ist, dass wir mit as prüfen. Mit as prüfen, also nicht bitte doppel is, ja, mit is und dann danach erst ein as machen wir nicht, sondern wir prüfen in diesem Fall auf as und in diesem Fall können wir dann auf null prüfen und dann wissen wir, was Sache ist und dann haben wir hier eine lokale Variable, alles ist gut, diese Variable hat den Scope der CheckClassic-Methode. So, was ihr hier unten seht, ist die neue Schreibweise. Und das Eigenartige ist, dass an dieser Stelle die Variablendeklaration eigentlich verschwindet und stattdessen packen wir die Variablendeklaration, String Name, in das If-Statement, in die Prüfung mit rein. Wir machen also das Is, die Variablendeklaration und die Zuweisung in einer einzigen Zeile. Diese Variable Name hat als Scope nicht den If-Block, sondern die gesamte Funktion. Da drinnen ist die Variable Name grundsätzlich mal definiert. Sie hat allerdings nur einen Wert innerhalb des If-Blocks. Das heißt, diese Variable Name, auf die kann ich nur hier drinnen zugreifen. Wenn ich hier draußen probieren würde, auf Name zuzugreifen, bekomme ich einen Fehler. Das geht nicht. Wenn ich da drüber fahre, dann bekomme ich aber nicht den Fehler, die Variable gibt es nicht, sondern er sagt an dieser Stelle, use of unassigned local variable. Das heißt, die Variable hat als Scope nicht den if-Block, sondern den gesamten umschließenden Block, aber der Wert ist nicht definiert, er ist nicht zugewiesen. Der Wert ist nur innerhalb des ifs zugewiesen, dort kann ich mich darauf verlassen, dass diese Variable auch tatsächlich gesetzt ist. Denn dann weiß ich, dass es ein String ist. Äußerst praktische Angelegenheit. Jetzt wiederum, auf den ersten Blick nicht wahnsinnig revolutionär, aber wirklich sehr praktisch, denn dieses Ding kann noch mehr. Schauen wir mal rein, eine mehr praxisrelevante Geschichte seht ihr hier zwischen Zeile 47 und Zeile 52. In der Zeile 47 definiere ich mir ein IEnumerable of int. Stellt euch vor, ihr schreibt eine Methode, die bekommt eine Collection. Und damit diese Methode möglichst allgemein verwendbar ist, nimmt sie als Parameter ein IEnumerable of t entgegen. Ja? Damit ich die mit einem Array, mit einer Liste oder mit sonst irgendeinem IEnumerable aufrufen kann. Ja? Nichts Besonderes. Aber es könnte ja sein, dass in eurer Methode drinnen eine schnellere, besondere Implementierung existiert, falls dieses Ding iList implementiert. Denn wenn es iList implementiert, können wir zum Beispiel über einen Indexer darauf zugreifen. Da müssen wir nicht mit forEach durchiterieren oder moveNext x-mal aufrufen, sondern wir können direkt reinspringen. Und außerdem ist das Ding auch beschreibbar. Und da sieht man jetzt schon, wie dieses Pattern-Matching an der Stelle eine interessantere Anwendung. Was wir hier tun können, ist, wir können sagen, if numbers is iList und dann haben wir eine numberList und diese numberList, wenn ich hier jetzt den Mauszeiger drüber fahre, dann hat die jetzt den Typ iList. Ja, genauso wie vorhin, dieses String und dieses iList hat den Scope der gesamten Funktion, aber innerhalb des ifs ist es tatsächlich mit einem Wert belegt. Dann haben wir eine Frage. Was du fragst, ist die Switch-Anweisung mit Pattern-Matching und die kommt in einer Minute. Also die Antwort ist ja auf deine Frage. Das klappt natürlich auch mit objektorientierten Prinzipien. Schaut mal her, ich habe hier eine Klasse Animal. Diese Klasse Animal ist die Basisklasse von Dog und dementsprechend kann ich dann auch fragen, ob ein Animal ein Dog ist und dann weiß ich, was zu tun. Ist ja ganz klar, funktioniert nicht nur mit diesen Interfaces, sondern auch mit Basisklassen. Und jetzt kommen wir zu dem, was du gefragt hast. Ich kann das Ganze auch so machen, dass ich mit Switch arbeite. Unser O, erinnert euch, das O ist nichts anderes als ein Object. Wir wissen noch nicht, was es ist. Vergesst mal den ersten Punkt, der ist nicht so wichtig. Wichtiger ist mir hier der Punkt 69, über den werden wir noch etwas später genauer lesen, da schauen wir dann auch gleich in den IL-Code rein. Die Zeile 69 zeigt schon, in welche Richtung es geht. Ich kann an dieser Stelle sagen, wenn es sich bei O um einen String handelt, dann möchte ich gerne über den Namen Object Name darauf zugreifen. Wenn es sich aber um einen Double-Wert handelt, möchte ich über den Namen Number darauf zugreifen. Und ihr seht hier noch was Zusätzliches. Pattern Matching im Switch-Case-Bereich kann noch zusätzlich zum Typ-Pattern auch noch sogenannte Darts hinzufügen. When Number greater 100. Also nur dann, wenn Number Double ist und der Wert von Number größer als 100 ist, dann können wir tatsächlich irgendetwas tun. Okay? Hier haben wir jetzt was Besonderes. Hier haben wir insofern was Besonderes, und das ist das Gleiche wie da oben, weil jetzt plötzlich ein Wert O mehrere Case Statements betreffen könnte. Stellt euch vor, O ist Double und O hat den Wert 200. Dann würde O eigentlich hier reinfallen und hier reinfallen. Denn 200 ist größer als 100 und 200 ist auch größer als 50. Und da haben wir jetzt was ganz Besonderes. Es spielt nämlich jetzt plötzlich die Reihenfolge eurer Case Statements eine Rolle. Ja? Abhängig davon, in welcher Reihenfolge eure Case Statements vorkommen, geht er in unterschiedliche Case-Zweige rein. Er geht nie in mehrere. Immer in den ersten, der zutrifft. Es ist auch nicht möglich, dieses Break einfach wegzulassen und quasi in den nächsten Case-Block reinzufallen. Auch das geht nicht. Gleiches gilt mit Konstanten und Patterns. Jetzt kehren wir nochmal zurück. Ihr seht an dieser Stelle, dieses Pattern hier, String, wäre auch für den Wert Foo gültig. Allerdings haben wir hier einen Spezialfall Foo. Und hier ist es besonders wichtig, dass dieser Spezialfall abgehandelt wird, bevor das Pattern daherkommt, denn sonst würde ja Foo quasi durch dieses Pattern hier abgefangen. In manchen Fällen ist sie sharp schlau. Also wenn ich jetzt beispielsweise das hier runterschiebe, dann müsste es, wenn ich recht habe, jawohl, dann müsste es erkennen, dass das in sich logisch sinnlos ist. Das Pattern drüber schließt Foo bereits ein und es macht absolut keinen Sinn, dass ich die Prüfung auf die Konstante nach dem Pattern Matching mache. In diesem Fall macht das sehr wohl Sinn. Bei solchen Konstrukten, wie ihr es hier seht, erkennt es der C-Sharp Compiler nicht mehr. Das kann zu einem Fehler, zu einer fehlerhaften Funktion führen. Schauen wir uns kurz an, ich habe hier unten das Ganze in einer kleinen Funktion isoliert und habe gesagt d größer 10 und d größer 20. Wie sieht das im IL-Code aus? Können wir das wiederfinden, diese Reihenfolge? Werfen wir einen Blick rein. Ja? Öffnen wir nochmal im Disassembler, dieses Mal unser Pattern Matching in Release Netcore App Pattern Matching DLL, da haben wir sie. Und dann suchen wir uns diese kleine Funktion raus, die ich da geschrieben habe. Das ist die Switch with Pattern Demo. Und das, was ich euch gerne hier zeigen möchte, sehen wir hier. Ihr seht hier den ersten Teil der If-Prüfung. Zur Erinnerung, wir prüfen größer 10 und dann größer 20. Und das ist der Punkt, auf den ich hin will. Dieses RET hier, dieses Return Statement. Er beendet das komplette Switch, wenn er in den ersten Case-Zweig reingeht. Der Rest, dieser zweite Case-Zweig, wird ignoriert. Er springt aus der Funktion raus. Nachvollziehbar? Ja. Also es ist in diesem Fall wirklich wichtig, und das sehen wir hier auch im IL-Code, dass ihr auf die Reihenfolge achtet. Der C-Sharp-Compiler, nehmt das bitte mit. Bei offensichtlichen Fehlern warnt er euch, da hilft er euch. Aber bei so etwas trickreicheren Geschichten, da hilft er euch dann nicht mehr, da müsst ihr selbst drauf achten. Das war dieser Kollege mit den Doubles hier. Man kann hier noch ein paar andere nützliche Sachen machen. Das sind Feinheiten, die wahrscheinlich, ja, ich weiß nicht, ob ihr euch später wieder daran erinnern werdet, aber vielleicht nehmt ihr doch was mit. Eine Null-Prüfung geht zum Beispiel auch recht schön. Kennt ihr diese Operatoren hier? Diese Fragezeichen, Punkt, Fragezeichen, Indexer, Indexer, Fragezeichen, Punkt, Geschichte. Wisst ihr, was das ist? Wisst ihr, wie dieser Operator heißt? Null Conditional Operator heißt er. Null Conditional Operator heißt er, weil der Punktoperator oder auch dieser Indexer nur ausgeführt werden, wenn der linke Teil des Ausdrucks ungleich Null ist. Das heißt, das ist quasi ein Safeguard gegen eine Null Reference Exception. Wenn Customers Null wäre, dann würde er gar nicht versuchen, den ersten Customer rauszufinden. Wenn der erste Customer null wäre, dann würde er gar nicht versuchen, den Member Orders rauszufinden. Wenn der Member Orders null wäre, dann würde er gar nicht versuchen, die erste Order rauszufinden. Ich glaube, ihr versteht das Prinzip. Ja? Das ist nichts Neues, das gibt es in C-Sharp 6. Ich meine, es ist relativ neu, aber es ist recht häufig. Und jetzt habe ich hier so ein Result und dieses Result ist natürlich auch wieder ein Nullable Double. Es ist ein Nullable Double, weil der Null Conditional Operator eventuell irgendwo quasi aufhört und sagt, oh, da ist was Null, kann ich nicht zurückgeben, ich gebe dir einfach Null zurück. Jetzt möchte ich aber Code schreiben, der davon ausgeht, dass dieses Ding not null ist. Und deshalb mache ich hier einen ganz normalen Pattern Match meines Nullable Doubles, achtet auf das Fragezeichen hier, auf einen Pattern Match eines Non-Nullable Doubles. Und dadurch habe ich implizit überprüft, ob es sich um einen Not-Nullable Double handelt. Also ob dieses Ding einen Wert hat. Okay? In solchen Situationen kommt es auch oft vor, dass ich noch zusätzlich gleich prüfen muss, ob dieses Ding einen bestimmten Wert hat. Also wenn dieses Ding nicht null ist und wenn es nicht null ist, muss der Wert kleiner 100 sein, dann achtet darauf, dass dieses NumResult im If-Statement weiter rechts nach dem Pattern Matching sofort verwendet werden kann. Ich muss also nicht eine Geschachtel, so die typischen Teilstrukturen bauen, sondern ich kann das in einem If bauen. In einem einzelnen If kann ich gleich auf dieses Ergebnis, auf diese neue lokale Variable zugreifen. Okay? Letzte Feinheit, die vielleicht ganz nett sein könnte, hin und wieder braucht man es, ich gebe schon zu, gar nicht so häufig, aber manchmal ist es ganz praktisch. Manchmal bekommt man ein Object und dieses Object ist eine Konstante. Ich will überprüfen, ob das Objekt eine gewisse Konstante ist. Wenn ich so etwas schreibe, das klappt nicht. Warum? Something ist vom Typ Object und das kann ich nicht doppelt vergleichen mit 42. Ich muss die Funktion equals verwenden, weil dieses Ding ja geboxt wurde. Ja? Gutes altes Boxing. Der is-Operator funktioniert aber. Hier mache ich quasi ein Constant Pattern Matching und da erledigt C-Sharp das automatisch. Und das finde ich zum Beispiel im Sinne von, wir schreiben Code, der leicht wartbar ist, eine sehr schöne Syntax, viel schöner als ein Punkt Equals. Das braucht ihr nur dann, wenn ihr tatsächlich wo ein Object reinbekommt. Warum sage ich, das ist nicht so relevant wie die anderen Dinge, die wir oben gesehen haben? Naja, wie oft schreibt man eine Methode, die Object bekommt und dann müssen wir intern überprüfen, was es ist. Kommt schon mal vor, aber jetzt sicherlich nicht. Ja? Pattern Matching. Sehr praktisch. Also gerade die If Is und die Switch mit den Typen und den Guards sind wirklich etwas, was hoffentlich die C-Sharp-Programme in Zukunft verschönern wird. Schön. Das nächste, was ich euch anbieten kann, ist wieder etwas zum Ausruhen. Ja, Pattern Matching, das ist schon richtig neue Syntax, das. Ja, es gab es zwar bisher auch, also vielleicht das könnten wir uns im IL-Code ansehen. Ja. Was macht der C-Sharp-Compiler aus dem Pattern-Matching? Nahezu dem gleichen Code, den ihr früher auch geschrieben habt. Früher hättet ihr geschrieben mit dem AS irgendwas und Nullprüfung und solche Geschichten. Wenn ihr euch den IL-Code ansieht, dann sieht er minimal anders aus. Also wirklich minimal. Er ist auch minimal schneller, aber ihr solltet dieses Feature nicht verwenden, um Performance zu gewinnen. Das ist so minimal, der Unterschied. Das müsste schon, ja, ist schon in seltenen Fällen so. Wenn das euer Problem ist, dann habt ihr keine Probleme. Was viel praktischer ist, und das ist wieder so ein Feature, wo ich ehrlich sage, danke, dass es das Feature gibt, das habe ich sehr, sehr gerne, sind Erweiterungen bei den Expression-Bodied Members. Ich kann jetzt einen Konstruktor als Expression-Body schreiben. Ich muss nicht mehr geschweifte Klammer und irgendwas reinschreiben. Ich kann wie bei den Expression-Bodied Functions, hatten wir ja früher schon, und bei den Expression Body Read-Only Properties kann ich jetzt Expression Bodied Konstruktoren schreiben, geht übrigens genauso bei Finalizern, nichts Besonderes, und ich kann jetzt nicht nur Read-Only Properties als Expression Body definieren, sondern ich kann jetzt auch voll implementierte Expression Bodied Properties schreiben, wo sowohl der Get-Zweig und oder der Set-Zweig als Expression Body beschrieben sind. Ja, warum sollte man das machen? Warum ist das so wichtig? Es geht um die Lesbarkeit. Ich höre oft die Aussage, es ist egal, ob ich diese geschweifte Klammer da jetzt hinschreibe oder nicht. Es geht nicht so sehr darum, dass wir die Tastatur schonen und unsere Tastaturen länger nutzen können. Ja, ist auch nur wichtig, dass wir keinen Elektroschrott produzieren, aber seien wir uns ehrlich, das ist jetzt nicht wirklich ernst gemeint. Aber es ist leicht zu lesen, es ist angenehm zu lesen. Man fällt vielleicht, es ist weniger Neues rundherum, es sind weniger Leerzeilen, der Code wird nicht so geklattert, ich muss weniger scrollen, weil er kompakter ist. Kompakterer Code, habe ich mehr Code auf einer Seite und ich kann mich besser konzentrieren auf das, was eigentlich wichtig ist. Das ist die einzige Sache, wo ich mir denke, das könnte hier sehr praktisch sein. Apropos, in diesem Bereich gibt es auch eine Neuerung, klein, aber fein. Ja, auch wieder etwas, was den Code kompakter macht. Ich habe sie da unten dran stehen. Seht ihr hier? Ich muss jetzt bei dieser Bildschirmauflösung ein wenig nach rechts scrollen, aber ich glaube, ihr versteht das Prinzip. Machen wir es so. Was ich hier jetzt drinnen habe, ist eine Expression-Bodied-Function, wie ihr seht. Und in diesem Fall möchte ich sicherstellen, dass setEvenNumber nur mit einer geraden Zahl aufgerufen werden kann. Und wenn die Zahl nicht gerade ist, will ich eine ThrowArgumentException machen. Was müsste ich denn sonst schreiben? Geschweifte Klammer, if n modulo 2 gleich 0, wieder eine geschweifte Klammer, throw new argument exception, geschweifte Klammer zu, und dann müsste ich sagen, ihr versteht, was ich meine. Ja? Und hier kann ich es jetzt in einer einzigen Zeile schreiben. Das Besondere an der Stelle mit C-Sharp 7 ist, dass ich das throw-Statement jetzt neu in einer Expression verwenden kann, als Teil einer Expression. Ich muss nicht ein Statement draus machen. Ich kann mitten rein, dort wo ich eine Expression drinnen stehen habe, ein Throw-Element reinstellen, und wenn er dorthin kommt, na, dann wirft er eine Exception. Okay? Gerade wenn man sich überlegt, wie man diese kleine Funktion oder diese Null-Prüfung da unten, das ist eine typische Geschichte, oder? Eine Null-Prüfung, wo ich sage, wenn es Null ist, dann würde dieser Null-Coalesce-Operator anschlagen. Der würde also versuchen, den rechten Teil der Expression den linken Teil der Expression zu ersetzen durch den rechten Teil der Expression, weil der linke Teil null ist, und dann kommt er plötzlich auf das Throw, wirft eine Exception und alles ist gut. Der Code wäre wesentlich aufgeblasener, wenn wir nicht diese neue Funktion verwenden, der Throw Expressions, die jetzt neu in C-Sharp 7 dahergekommen sind. Eine Kleinigkeit, aber ich denke mir, gerade bei so kurzen Methoden, wo wenige Prüfungen zu tun sind, wie zum Beispiel eine Nullprüfung oder ähnliches, ist das wirklich etwas, was uns den Code ein wenig kompakter machen lässt. Expression Bodied Members. Der nächste Punkt sind die Local Functions. Local Functions habt ihr schon gesehen, ich habe sie einfach verwendet und sie sind ehrlich gesagt keine große Magie. Ich habe euch das hier mitgebracht. Ich glaube, das ist sehr schnell erklärt. Das hier ist noch keine Local Function. Was ihr hier seht, ist ein ganz klassischer Delegate Math Operator. Und das hier auf der rechten Seite ist nichts anderes als eine Lambda-Funktion. Was ich tue, ist, ich speichere mir in der Methode Basic Local Function einen Delegate, eine typisierte Funktionsreferenz. Und ich definiere die Funktion inline, indem ich eine Lambda-Funktion verwende. Diese Code, diese Business-Logik, die jetzt gerade hier unter meiner Maus ist, die ist lokal innerhalb von Basic Local Function. Das kennen wir. Das kennen wir jetzt seit C-Sharp 3. Das ist nichts großartig Besonderes. Das funktioniert nicht nur mit Einzeilern, wie wir hier sehen, sondern das funktioniert, auch wie wir alle wissen, auch mit Mehrzeilern, auch mit Async Await. Ja, ist jetzt noch nichts wahnsinnig Besonderes. Auch Closures sind kein Problem. Für diejenigen unter euch, die sich nicht mehr so ganz erinnern können, Closures sind die Kollegen, wo plötzlich eine Variable außerhalb des Scopes der lokalen Lambda-Expression, wo auf die zugegriffen wird. Hier seht ihr, haben wir eine lokale Variable, random value, die ist keine lokale Variable unserer Lambda-Funktion, sondern die ist eine lokale Funktion, eine lokale Variable der umschließenden Funktion. Und über Closures kann man darauf zugreifen. Wisst ihr, was der Compiler daraus macht? Er macht daraus eine Klasse. Er macht eine Klasse draus. In dieser Klasse ist random value und die Add-Methode. Deshalb Closure. Er packt sie eng zusammen. Ja? Können wir uns auch im IL-Code später dann mal ansehen oder im Disassembler. Dort werden wir genau sehen, dass da wirklich eine Klasse entsteht und er tatsächlich hier mit einer Klasse arbeitet und dadurch die Lebenszeit von unserer lokalen Variable an die Lebenszeit unserer Lambda-Funktion an dieser Stelle bindet. Das sind Closures. Was ist jetzt schlecht an dieser Art des Programmierens? Antwort, es ist der Delegate. Was wir hier sehen, unten, weiter unten habe ich es noch extremer ausgedrückt. Da bin ich jetzt hergegangen und habe das hier, seht ihr das? Das ist wieder genauso eine lokale Funktion, die habe ich hier in eine Schleife verpackt. Und diese Schleife läuft für 10 Sekunden. Der tut 10 Sekunden nichts anderes als diesen Block Code ausführen. Und ja, ich habe jetzt nicht den schnellsten Computer der Welt, aber mein Core i7, der kann schon was machen. Also in 10 Sekunden rechnet der diese Schleife schon ein paar Mal. Genau zu sein, ein paar Millionen, viele, viele Millionen Mal. Und dann haben wir hier eine Situation, die relativ unangenehm ist. Was wir nämlich hier tun, ist, wir allokieren einen Managed Reference, einen Delegate bei jedem Schleifendurchlauf. Wisst ihr, was ich meine? Und wer hat damit sehr viel zu tun? Ein Garbage Collector. Der hat ziemlich viel zu tun. Schauen wir uns an, ob wir das nachvollziehen können. Okay? Das machen wir, indem wir hier Local Function Lambda dieses Mal mit dem Purview mal starten. Das heißt, wir gehen hier auf Run und dann werden wir im Purview an dieser Stelle, schauen wir da rein, bin nicht im Debug, wir machen Performance-Analyse mit Release. Das heißt, hier kopiere ich mir Copy as Path. Hier. Und nachdem wir im .NET Core-Bereich sind, kann ich jetzt nicht einfach das Executable starten. Ich zoome ein wenig rein, dann seht ihr es besser. Ich kann nicht reinzoomen, weil ich mich vertippe. Hoffentlich geht's jetzt. Aha, interessant. Ah, ich habe aus irgendeinem Grund auf Englisch umgeschaltet. Das wollte ich natürlich nicht. Jetzt soll es besser gehen. Nachdem wir hier im .NET Core-Bereich unterwegs sind, kann ich nicht ein Executable starten. Ich habe kein Executable, das ist eine Cross-Plattform. Das heißt, ich muss im Purview .NET aufrufen, also die .NET Runtime, und übergebe ihm die DLL. Ja? Das ist vielleicht auch ein Takeaway, das ihr mitnehmen könnt aus diesem Talk. Purview, Performance-Analyse-Tool, sehr, sehr wichtig. Also, wann immer ich in die Performance reinschauen will, nutze ich als erstes mal Purview. Funktioniert einfach mit .NET Core. Funktioniert sogar mit .NET Core unter Linux. Könnt ihr googeln. Das heißt, auch wenn ihr euren .NET Core-Code unter Linux laufen lasst, könnt ihr dort Profiling-Daten sammeln. Die kopiert ihr dann auf euren Windows-Rechner und ihr könnt sie mit Purview öffnen und nachsehen, wie eure Performance unter Linux ist. Also, das ist ein kleines Nebenbei-Takeaway, das vielleicht ganz spannend ist. In diesem Fall gehen wir jetzt einfach her und starten dieses Tool Local Function Lambda und lassen dieses Ding mal laufen. Das läuft hoffentlich nicht allzu lange. Warten wir, sollte in ungefähr 10 Sekunden erledigt sein. Erinnert euch, ich habe die Schleife drinnen, wo er für 10 Sekunden immer wieder diese eine lokale Funktion aufruft und im Prinzip dann einen Delegate erzeugt. Da haben wir diese Purview Data. Und da schauen wir jetzt mal in die Memory Group und in GC Stats rein. Und jetzt hoffe ich, dass meine Demo funktioniert. Live auf der Bühne irgendwas Performance Profiling ist immer, ja genau, das habe ich mir gewünscht. Seht ihr diese Zahl an der Stelle? In diesen 10 Sekunden haben wir 2500 Garbage Collector Runs in der Gen Zero durchgeführt. 2500 Mal hat der Garbage Collector zugeschlagen. Okay, ich gebe schon zu, Gen Zero Collections sind jetzt nicht allzu dramatisch. Wir haben gerade mal eine Total GC Pause von 245 Millisekunden. Also das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber das kann bei längeren Laufzeiten durchaus negative Auswirkungen haben. So, und um genau solche Sachen zu lösen, kann man unter anderem auf die neuen lokalen Funktionen zugreifen. Die sind funktional, also von der Syntax her, gar nicht so weit weg. Seht ihr das? Int, add und so weiter. Wenn ich das vergleiche mit unserem alten Code, wo haben wir es denn? Hier haben wir es. Seht ihr das? Das war einfach eine Lambda-Funktion und da haben wir jetzt einfach eine lokale Funktion. Und alle die Fragen, die ihr euch jetzt stellt, wie beispielsweise, kann ich hier async await verwenden und kann ich hier generische Methoden machen und so weiter und so fort. Ja, das geht alles. Es ist eine ganz normale Funktion. Am Ende des Tages ist es eine stinknormale Funktion. Allerdings, diese Funktion ist nur sichtbar innerhalb der Methode Basic Local Function. Warum sollte ich das tun? Ich könnte doch genauso gut eine Private Methode in die Klasse reinpacken. Antwort? Naja, ich will in meinem Code ausdrücklich sagen, dass die Methode add nur innerhalb der Methode Basic Local Function Sinn macht. Stellt euch vor, vielleicht scrollen wir etwas weiter runter, hier zum Beispiel die Closure. An der Stelle haben wir jetzt eine lokale Funktion add. Diese lokale Funktion add verwendet hier eine Closure, unseren Random Value. Das könnte ich jetzt schon wieder nicht mehr so leicht in eine eigene Funktion ausgliedern. Naja, ich könnte ihm den Random Value als Parameter übergeben, ist schon klar, aber dann würde mein Code schon wesentlich komplexer, denn die Funktion kann ja auf Random Value nicht nur lesen zugreifen, sondern schreiben zugreifen und, und. Ich glaube, ihr versteht schon das Prinzip. Also es gibt sehr wohl Fälle, wo ich einfach noch klarer mit der lokalen Funktion sagen kann, hey, lieber Leser des Codes, dieses Stückchen Algorithmus, das ist nicht allgemein verwendbar. Das kannst du nicht bei jeder beliebigen Gelegenheit aufrufen. Das braucht vielleicht eine gewisse Initialisierung. Das braucht gewisse Voraussetzungen. Das Ding läuft nur, das macht nur Sinn im Kontext dieser Methode. Dafür kann ich diese lokalen Funktionen verwenden und dafür sollte ich sie auch verwenden. Ja? Ich habe in meinen Beispielen drinnen einige Hyperlinks auf docs.microsoft.com. Denen könnt ihr folgen und auch Microsoft hat ein paar wirklich gute und sprechende Beispiele im Zusammenhang mit Enumerator-Blocks, mit Yield drinnen, wo gezeigt wird, warum diese lokalen Funktionen manchmal durchaus praktisch sind. Es ist nichts revolutionär Neues, es ist einfach eine Möglichkeit, wie wir klarer sagen können, was gehört zusammen. Was ist allgemein verwendbar und was gehört eindeutig zusammen und kann nicht allgemein verwendet werden? Okay, wenn wir jetzt, um das zu beweisen übrigens, wenn wir jetzt das machen und wenn wir hier unten eine lokale Funktion verwenden, statt unserem Delegate, jetzt haben wir keinen Delegate mehr, dann ist der C-Sharp-Compiler so schlau, dass er jetzt keinen Delegate, also keine Funktionsreferenz, was am Ende des Tages eine Allokation am Heap ist, dass er überhaupt nichts mehr im Heap allokiert, sondern diese lokale Funktion nimmt er jetzt tatsächlich einfach als lokale Funktion. Er hat keine Referenz mehr. Und wenn wir das ausprobieren und hier in unseren Purview reingehen, jetzt habe ich ihn beendet, das wollte ich nicht, kein Problem, starten wir ihn einfach nochmal. Und dieses Mal starten wir unsere Local Function Variante, die exakt gleich aussieht. Nur wird hier keine Lambda-Funktion mehr verwendet, sondern eine lokale Funktion. Nicht debug, sondern release. Hier und click und copy as path. Und dann gehen wir hier rüber in unseren Purview und lassen den Kollegen Purview hier nochmal laufen. Da ist er. Genau. Click, click, genau. Wir brauchen nichts mit for.net 3. Genau. Und da läuft das jetzt so dahin. Das läuft im Hintergrund. Wir sehen, der werkt. Der wird jetzt irgendwo so um die 10 Sekunden brauchen. Sieht gut aus und da haben wir ihn und wenn wir jetzt in die Memory Group und in die GC Stats reingehen und dann schauen wir irgendwo, wo habe ich mein .NET? Ich sehe es nicht. Habe ich die DLL aufgerufen ohne .NET? Keine gute Idee. Da kommt nicht viel raus. Schauen wir mal. Danke für den Hinweis. Läuft ein paar Sekunden länger, das ist gut. So. Ja, und jetzt tritt eine Exception auf. Das sollte nicht so sein, aber schauen wir, ob er es trotzdem aktualisiert hat. Wir werden es gleich sehen. Habe ich ihn jetzt herinnen? Na, wahrscheinlich nicht. Gut, letzter Versuch. Wir liegen genau in der Zeit. Also diesen Versuch gönne ich mir jetzt nochmal. Run as Administrator. Und dann gehen wir nochmal rein, gehen vielleicht in einen Ordner, wo ich noch nichts drinnen habe. Genau, den löschen wir nämlich raus. Und dann letzter Versuch. Und dann hoffen wir, dass dieses Tool jetzt nicht stirbt. Das tut es normalerweise nicht. Also es ist extrem stabil an sich. Jetzt bin ich sehr optimistisch, dass es jetzt klappen wird. 5, 4, 3, 2, 1. Sending Rundown, das sieht gut aus. Der Profiler fährt alles runter, analysiert die Daten und wenn es gut geht, dann können wir jetzt in die Memory Group reinschauen und dann finden wir da unten, ganz unten sehen wir es. Und seht ihr, wie viele Garbage Collector Runs wir jetzt haben? Sind wir gern, oder? Null. Ja, das ist gut. Und wenn ich hier rauf gehe, dann sind das die Zahlen, die ich sehen will. Total GC Pause 0. Das ist natürlich nicht realistisch in einer echten Anwendung, dass wir 0 drinnen stehen haben. Das ist nur aufgrund dieses simplen Demos. Aber ich will eigentlich nicht in 10 Sekunden 3000 Garbage Collector Runs haben. Das kann sich, wenn dieses Ding länger läuft, irgendeine mathematische Simulation ist, durchaus hochschaukeln. Also, Tipp, keine lokalen Lambdas mehr verwenden, sondern lokale Funktionen, kann auch der Performance zuträglich sein, nicht nur der Lesbarkeit. Wir haben noch 5 Minuten und noch genau ein Thema, das ist gut so. Was wir nämlich noch haben, ist so ein super Sonderspezialfall, aber ich habe irgendwie in Trainings die Erfahrung gemacht, dass es diese super Sonderspezialfälle sind, wo sich dann Entwicklerinnen und Entwickler gerne draufstürzen und sagen, wow, das ist das Neue, hast du schon gehört, da gibt es sowas fancy Neues, das heißt Value Task und da kann man jetzt plötzlich aus allen Tasks, kann man Strukturen statt Klassen machen und da müssen wir keinen Heap mehr allokieren und es ist alles viel besser und dann werden Projekte gestartet, wo ihr alle Tasks durch Value Tasks ersetzen. Das ist gar keine so gute Idee. Ich möchte euch jetzt ein Feature zeigen, das neu ist in C-Sharp 7 und ich möchte euch gleichzeitig zeigen, dass man das sehr zweischneidiges Schwert betrachten muss. Ja? Vorsicht, das will ich damit mitbringen. Was ist dieses Feature? Das Feature bedeutet im Wesentlichen, dass in C-Sharp Async Await verallgemeinert wurde. Wenn wir das nochmal weggeben und nur mal nachdenken, ja, bleibt bei mir gedanklich. Was muss eine Methode zurückgeben, wenn sie als Async markiert ist und irgendwo drinnen Await stehen hat? Sie kann zurückgeben Task, Task of T und drittens Void. Das ist aus Rückwärtskompatibilitätsgründen eingebaut, weil es öfter irgendwelche Event-Händler gibt. Denkt an WTF-Button-Click, ein Event-Händler, der soll trotzdem async sein. Na, ein Event-Händler gibt mal Void zurück. Insofern haben wir Task, Task of T und Void. Task ist eine Klasse, ein Reference-Type. Einverstanden? Jetzt kann es sein, in speziellen Situationen, dass das Allokieren des Tasks selbst ein Performance-Problem wird. Wenn wir in einer Schleife, ähnlich wie im letzten Demo, sehr häufig Tasks allokieren, dann hat der Garbage Collector sehr viel aufzuräumen, weil es Objekte sind, die am Heap angelegt werden. Und jetzt wäre es doch irgendwie cool, wenn wir in der Lage wären, sowas wie Task selbst zu programmieren, ohne Async Await zu verlieren. Wenn ihr heute euren eigenen Task schreiben wollt, dann könnt ihr das nicht. Ich meine, ihr könnt es schon, ja? Aber Async Await würde nichts damit anfangen können. Man hat es jetzt verallgemeinert. In dem Moment, wo eine Klasse eine GetAwaiter-Funktion anbietet, die spezielle Erfordernisse haben, ihr werdet keine eigene dafür schreiben, davon gehe ich aus. Aber wir wissen mal, alles, was eine GetAwaiter-Funktion anbietet, auf die kann ich awaiten. Ja? Und Microsoft hat das gleich genutzt, und hat eine Alternative erfunden, und ich zeige euch das hier unten. Es gibt jetzt nicht mehr nur Task. Task kennen wir, Alt F12, schauen wir rein. Und wenn ich da reinschaue, dann handelt es sich um eine Klasse, Task. Es gibt jetzt neu Value Task. Und wenn wir da mit F12 reinschauen, dann werden wir feststellen, dass Value Task jetzt, wo haben wir es? Scroll, hier, eine Struktur ist. Das heißt, wir haben jetzt plötzlich eine Variante von Task, die, und da könnte ich jetzt wieder zusammenklappen, irgendwo eine GetAwaiter, wo haben wir sie? Genau, die bietet eine GetAwaiter-Funktion, das heißt, dieses Ding kann mit Await verwendet werden. Ich kann hinschreiben Await, wenn ich eine Methode aufrufe, die ValueTask zurückgibt, also wir verlieren diese Funktion nicht, nur haben wir jetzt plötzlich eine Struct. Das heißt, schaut euch mal diese Codebeispiele an. Ich würde euch gern speziell die Aufmerksamkeit auf die erste Zeile mal bitten zu legen. Seht ihr? Task of int async. Dann können wir in diesem Fall nachsehen, haben wir ein Element im Cache? Wenn ja, geben wir einfach den Cache zurück. Das ist in diesem Fall einfach ein Integer-Wert. Und ansonsten machen wir ein Await. Und jetzt vergleicht das mal an dieser Stelle, oh sorry, an dieser Stelle mit der Implementierung durch ValueTask. Es ist exakt der gleiche Code, das ist genau der Punkt. Nur der Unterschied ist, dass wir hier ValueTask stehen haben und nicht Task. Wir machen genauso eine Wait, wir haben genauso ein Async, nur der Unterschied ist, dass wir jetzt nicht mehr innerhalb der Methode einen Task am Heap anlegen, sondern wir geben den Task über den Stack zurück. Als Struktur. Nachvollziehbar? Wenn wir das jetzt in einer Schleife machen, sehr häufig, und ich habe das für euch hier gemacht, zeige ich das, ja? Bin hierher gegangen und habe gesagt, wir machen jetzt x Mal, ich habe keine Ahnung, das ist auf irgendwas 1 Million oder was auch immer, 1 Million Mal, dann müsste das relativ viel Müll produzieren und das könnt ihr ausprobieren. Nehmt meinen Code, schaut rein mit dem Garbage Collector und dann werdet ihr sehen, dass der wieder tausende Male anspringt. Und wenn ich das jetzt starte, dann werden wir ein paar Dinge uns ansehen können. Dann werden wir nämlich sehen, dass unser Task an der Stelle in 0,062, ich starte es ein zweites Mal, einfach nur um sicher zu gehen, dass nicht irgendwas jetzt, kommt ungefähr hin, 0,070 Mal braucht er mit dem Task und, schauen wir nach, er ist eine Spur schneller mit Value Task. Ja? Da könnten wir jetzt auf die Idee kommen, ersetzen wir das einfach. Wir könnten uns danach sehen, wir sehen, schaut mal her, wenn ich das Ganze ohne Await mache, einfach nur mit der TPL, mit der Task Parallel Library, brauchen wir 0,29 und da unten without Await brauchen wir 0,15. Ja cool, ist ja alles besser. Haken an der Sache ist, ihr müsst es sehr, sehr genau testen. Ich zeige euch, was ich meine. Ändern wir einfach mal das Ganze und geben eine 10er Potenz dazu. Ja, das läuft ein wenig häufiger. Und wenn die Demo jetzt funktioniert, und ich hoffe, dass sie funktioniert, werden wir jetzt plötzlich feststellen, dass jetzt plötzlich unser Perf Task with Await, das ist der gute alte Task, 0,54 braucht und unser Value Task braucht jetzt plötzlich 0,70. Warum? Jetzt braucht er plötzlich länger, weil die Strukturen im Value Task mehr Bytes in Memory sind und durch Value Types muss er mehr von dem Zeugs kopieren. Das heißt, hier geht jetzt plötzlich der Zusatzaufwand zum Kopieren von mehr Memory, der ist schlechter als der Garbage Collector, der die vielen Task-Objekte aufbaut. Was möchte ich, dass ihr von dieser letzten Demo mitnehmt? Ich möchte, dass ihr mitnehmt, Async Await ist verallgemeinert worden. Ja, es gibt Value Task. Also wenn ihr tatsächlich in eurer täglichen Arbeit mit asynchronem Code draufkommt, dass der Garbage Collector ein Problem ist und dass es die Task-Objekte sind, die wirklich den Garbage Collector so unter Last setzen, dann könnt ihr Value Task berücksichtigen und ausprobieren und messen. Aber was ich auf keinen Fall möchte, dass ihr mitnehmt, ist, dass ihr sagt, wow, ich habe gelesen, Value Tasks und Strukturen von Integer sind immer besser als Objekte, wir ersetzen jetzt alle Tasks durch Value Tasks. Es würde wahrscheinlich sogar syntaktisch funktionieren, aber ich habe euch hier gezeigt, es hängt sehr stark von den konkreten Charakteristika eures Problems ab. Es kann sein, dass das schneller ist und es kann sein, dass das schneller ist. Damit haben wir die allerwichtigsten, es gibt noch ein paar Kleinigkeiten, aber die allerwichtigsten C-Sharp-Neuerungen durchgespielt. Und natürlich werdet ihr jetzt vielleicht sagen, ja, das möchte ich aber daheim nochmal nachspielen. Warum auch immer. Hier ist jetzt ein wenig flackert. Jetzt sind wir wieder da. Ich habe alle diese Codebeispiele mit noch viel mehr Details in meinem GitHub-Repository. GitHub R-Stropic Samples. Da gibt es einen Ordner drinnen, der heißt C-Sharp 7. Das halte ich auch aktuell, da kommen immer wieder Dinge dazu, ich schreibe gerade einen Blogartikel und dort könnt ihr das einfach runterklonen, wenn es euch gefällt, gebt mir ein Sternchen, ihr wisst ja, die GitHub-Sternchen sind die Likes der Programmierer, also könnt ihr mal reinschauen, da gibt es noch viele weitere Dinge zu entdecken. Da habt ihr alle diese Codebeispiele, die ich hier gezeigt habe, drinnen, könnt ihr kompilieren, nehmt euch Purview, nehmt euch den DNSpy, schaut ein wenig rein und lernt und dann könnt ihr zielgerichtet und hoffentlich mit einem soliden Grundwissen diese neuen C-Sharp-Funktionen in Zukunft einsetzen. Ich habe den heutigen Talk versucht auch aufzuzeichnen. Wenn alles gut geht, habe ich ein Video, das wird dann auf meinem Blog, braucht ihr nur googeln, Rainer Stropek Blog, wird auf meinem Blog hoffentlich zu sehen sein, wenn die Aufnahme funktioniert hat. Herzlichen Dank fürs Kommen. Ich hoffe, es war für euch eine gut investierte Stunde. Wir sehen uns morgen nochmal, wenn ihr Lust habt. Ich mache morgen noch einen Talk zum Thema Swagger und Web-API. Und Mittag machen wir dann was Besonderes. Wir machen ein Coder-Dojo. Das ist ein Programmierclub für Kinder. Wir haben Kinder eingeladen, zum ersten Mal in ihrem Leben ein wenig reinzuschnuppern ins Programmieren. Wenn ihr Lust habt, Mittag schaut vorbei, helft ein wenig mit, lasst euch anstecken. Coder-Dojo ist eine tolle Sache. Es kann nicht genügend dieser Programmierclubs für Kinder geben. Vielleicht ist das morgen mal so wert, dass ihr in der Mittagspause einen Blick reinwerft. Danke fürs Kommen. Einen schönen Magdeburger Tag.